Liebe Geschwister, guten Morgen. Heute Morgen sind wir in Ottobeuren aufgewacht. Wir haben da ein paar Tage Urlaub in einer Wohnung, ganz haben wir zur Verfügung. Und es war ein schöner Morgen. Ich glaube, hier war es neblig, dort war es, die Sonne ist rausgekommen. Und da ist mir einfach ganz spontan ein Lied in den Sinn gekommen, das wir in der Schulzeit, in meiner Primarschulzeit gelernt haben und das man gesungen hat, das noch in einem Schulsingbuch war, und das Lied ist so: Ein heller Morgen ohne Sorgen folge der düsteren Nacht. Nach Dunkel und Schatten leuchten die Matten, die Fluren und der Wald erwacht. Des Herrn Macht hat Licht gebracht. Wer kennt das Lied oder ist das doch überhaupt noch bekannt? Schon lange ist das verschwunden aus den Singbüchern, auch von der Schule, da darf man ja nichts mehr von Gott sagen und denken. Aber ich habe da einfach gedacht, des Herrn Macht hat Licht gebracht. Gott ist herrlich. Ich habe heute ein Thema, das immer beim Vorbereiten mir immer länger geworden ist. Und dann muss ich wieder kürzen. Und geht um Leiden und Herrlichkeit. Und ich möchte mich da stützen auf ein Wort von Paulus im Römer 8. Römer 8 ist ja ein sehr bekanntes Kapitel, sehr beliebtes Kapitel. Und da sagt Paulus im Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns soll geoffenbart werden. Herr Jesus, wir danken dir, dass das eine Wahrheit ist, die hier mit großer Autorität ausgesprochen wird, aber manchmal fällt es uns schwer, diese Dinge zusammenzubringen, Leiden und Herrlichkeit, unser Glaube an den herrlichen Gott. Wir danken dir, dass wir heute uns darüber Gedanken machen dürfen. Wir danken für dein Wort. Wir loben und preisen dich, Herr. Herrlicher Heiland. Amen. Herrlich. Ein herrlicher Morgen. Ist etwas Schönes, gell? Herrlich, sagt man vielleicht auch, ist ein Ausdruck für etwas maximal Schönem, zum Beispiel eben eine Aussicht oder eine Blumenpracht. Wir waren kürzlich auf der Insel Mainau, die war so eine herrliche Blumenpracht, Tulpen noch und noch, von allen möglichen Farben. Oder auch ein gutes Essen. Kann uns das Wort mal rausrutschen, herrlich. Ja? Es gibt herrliche Dinge, die wir so benennen vielleicht. Doch die Herrlichkeiten dieser Welt sind vergänglich. Die Blumen welken wahrscheinlich schon dahin. Der frühe Morgen, der Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, was wir so schön finden, ist plötzlich vorbei. Und so ist eigentlich mit aller Herrlichkeit dieser Welt, das Wort Herrlichkeit ist eigentlich nur passend für Gott. Und ich denke, es ist irgendwie ein Ausdruck, der alle seine Eigenschaften mit einbezieht. Vorher haben wir den Psalm 145 gelesen. Da steht von der Größe Gottes, von seiner Schöpferkraft. Wir haben das Wort vorher von Heiligkeit, gehört mit da hinein. Größe und Würde. Aber ich denke, was alles zusammenfasst, Gott ist herrlich. Ist der maximale Ausdruck für etwas Schönes, Gutes oder etwas, wo uns Wohlbefinden gibt. Und hier redet der Paulus von der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und das bringt das in Zusammenhang mit dem Leiden dieser Zeit. So wollen wir uns ein bisschen Gedanken machen über diese Gegensätze. Es scheint ein Gegensatz zu sein, dass es da nicht ganz zusammenpasst. Aber können wir vielleicht sagen, mein Leben ist herrlich. Unser Leben auf dieser Welt ist herrlich. Seid ihr einverstanden mit diesem Ausdruck? Hat so ein bisschen gerunzelte Stirne da. Ja, das Leben auf dieser Welt und unser Leben ist nicht immer herrlich, weil es ein Aber hat. Gott ist herrlich. Sei nicht bekümmert, denn der Herr, die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Und wir sind doch immer wieder mal bekümmert. Und es gibt Dinge, die uns bedrängen. Es gibt Nöte, die einfach da sind. Und darum glaube ich auch selbst als Gläubige können wir nicht unbeschränkt lächeln und freudig sein. Ich denke, der Herr Jesus ging nicht lachend durch seinen Weg durch Israel, weil er sehr immer wieder mit dem Leiden der Welt konfrontiert war und es vielleicht ihm viel mehr Leiden machen hat, nicht nur am Kreuz, sondern das alles, was er erlebt hat auf der Welt. Gott leidet mit dem Leiden dieser Welt. Machen wir uns vielleicht so ein bisschen Gedanken über die Leiden, die verschiedenen Leiden. Sicher, der Paulus hier redet in erster Linie von den Leiden um Jesu Willen, um des Glaubens Willen. Er hat das selber erlebt, da kommen wir nachher noch drauf. Aber es gibt auch viele andere Formen von Leiden. Die Leiden in dieser Welt, dieser jetzigen Zeit, wie der Paulus hier schreibt, sind real und sind auch normal, sind Teil des Lebens. Wir können nicht ein Leben leben, ohne irgendwie mit Leiden in Kontakt zu kommen. Mindestens wenn man älter wird, gibt es gewisse Dinge, die gewisse Leiden oder Vorwarnungen auf das letzte Leiden ein Stück weit. Tod ist ein Erleiden, der Übergang, das Loslassen ganz. Wenn man mal über 70 ist, fängt man an, über das nachzudenken, vor allem man immer von sich wegschieben, dass es uns auch mal trifft. Wir wissen es zwar alle, aber wir wollen uns oft nicht konfrontieren damit. Also Leiden gehört zum Leben in dieser Welt, in die Welt leidet. Die Leiden können vielfältig sein, körperliche Leiden, Krankheiten, Unfälle und so viele Sachen, wo Menschen leiden oder Behinderungen. Ich habe gerade, weil wir in Panama mehr ältere Geschwister besucht haben, sind wir mit dem auch konfrontiert worden. Wir haben plötzlich gemerkt, all diese Leute, die mit denen wir ein Stück weit den Weg gegangen sind in unserer Jugend, sind alle alt geworden. Und wenn man in den Spiegel schaut, merkt man plötzlich, da kommen auch nicht drum herum. Gell? Und es ist mir auch bewusst geworden, dass wir nicht mehr so zum Beispiel auch arbeiten können bei dieser Hitze, die es dort hat, wenn man mal 70 ist. Und so gibt es Leiden, die einfach mit zum Leben gehören. Also es gibt körperliche Leiden, gibt es auch seelisch-psychische Leiden. Heute reden wir viel von Ängsten. Viele Menschen leben mit großen Ängsten, auch gerade junge Leute. Wo geht das hin mit dieser Welt? Man redet jetzt schon davon, wir sind sich schon vorbereitet für den nächsten Weltkrieg und so. Das kann innere Nöte mit sich bringen oder auch vielleicht Bitterkeit über all die Ungerechtigkeit, die geschieht in dieser Welt. Enttäuschungen, Verzagtheit. Und dann kann es auch geistig und geistliche Leiden geben, Hoffnungslosigkeit, als Folge zum Teil auch der Gottlosigkeit, Schuld und auch eben das Betrachten der Not in dieser Welt oder des Zustands in dieser Welt. Die Leiden dieser Welt sind letztlich Folge von der Sünde. Nicht unbedingt die Sünde von jedem persönlich, dass alles, was wir erleiden, manchmal jetzt sich einfach, weil ich Schuld habe oder irgendwie etwas verkehrt gemacht, aber es gibt viel Leiden durch die Sünde direkt. Und letztlich auch der Anfang der Sünde oder des Leidens ist uns beschrieben im Römer 5. Darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, so ist der Tod zu allen Menschen hingelangt, weil sie alle gesündigt haben und mit dem Tod auch Leiden in dieser Welt. Also die Leiden sind letztlich Folgen der Sünde. Vieles ist dabei kaputt gegangen, vor allem die Beziehung zu Gott. Diese Herrlichkeit, in seiner Herrlichkeit, in seiner herrlichen Gegenwart zu leben, ist verloren gegangen. Und der Paulus schreibt da, dass wir eine Hoffnung haben, an der Herrlichkeit wieder teilzunehmen. Also die Leiden, haben ihren Urgrund in der Sünde letztlich. Oder wie ich gesagt habe, nicht das jetzt für persönlich. Obwohl viele Sachen, die die Menschen leiden, sie auch selber verschuldet haben. Zum Beispiel durch Süchte, durch Fehlentscheidungen. Viel Leiden in dieser Welt gibt es zum Beispiel für Entscheidungen, die die Politiker vielleicht vornehmen. Zum Beispiel haben wir erlebt, in Südamerika, wie jetzt diese Länder zugrunde gerichtet werden, hauptsächlich durch totalitäre Regierungen. Und all die Machtkämpfe und all das, aus dem Sudan, was man da hört, ist so grauenhafte Katastrophe. Millionen Menschen auf der Flucht, nur weil zwei so Herren nicht zurechtkommen sind miteinander und jetzt aufeinander losgehen. So einfach ausgedrückt. Das sind sicher viele andere Dinge, die dahinter sind. Aber die Welt leidet wegen der Sünde der Menschen, der Gottlosigkeit. Oder zum Beispiel, wenn wir denken, was alles geschehen ist durch den Kommunismus, wo man einfach Gott ganz ausschalten wollte und da ganze Generationen eigentlich verloren gegangen sind für den Glauben ein Stück weit oder denen das vermadig gemacht worden ist. Und so, und das bringt alles Leid mit in diese Welt. Und auch die Schöpfung leidet. Da möchte ich jetzt gerade ein bisschen weiterlesen im Römer 8. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Letztlich Gott hat ihr bestimmt, vergänglich zu sein. So dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Eine Zukunftsschau, wo der Paulus hier ausdrückt. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt, mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir. Wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnestellung, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft man auf etwas, das man sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Ebenso kommt aber auch der Geist unserer Schwachheit zur Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Römer 8 ist ein Höhepunkt in der Belehrung über das Evangelium. Die Lehre des Evangeliums, die wir hier so komplett haben, hat in Römer 8 einen Höhepunkt. Es hat keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Es gibt eine gewisse Rettung im Blick auf die Ewigkeit. Und dann ist aber in diesem Kapitel dann eben aber und das Problem mit dem Leiden, mit den Problemen in dieser Welt, was machen wir damit als Gläubige? Und dass selbst die Schöpfung seufzt, hier kommt dreimal das Wort seufzen vor, habt ihr das mitbekommen? Die Schöpfung, also die Kreatur, seufzt und wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Und auch wir seufzen, Paulus schließt sich hier ein als Menschen, und später kommt der Geist Gottes, der mit unaussprechlichem Seufzen für uns eintritt. Sogar der Heilige Geist seufzt über all die Folgen dieser Sünde. Ich möchte da nicht auf alle Details von diesem Text eingehen, sondern einfach eben eigentlich hauptsächlich geht es um den Vers 18. Die Schöpfung leidet und wir Menschen leiden, alles leidet durch die Sünde letztlich. Selbst Gott, der Schöpfer, leidet wegen dem Zustand seines Volkes, der Verlorenheit der ganzen Menschheit. Kürzlich haben wir wieder das Buch von Jeremia, die Prophetie von Jeremias gelesen, da kommt immer und immer wieder: Sie wollen meine Stimme nicht hören. Das ist ein großer Seufzer, das Buch von Jeremias, über das Leiden, der Zustand von Israel. Und sie wollen meine Stimme nicht hören, sagt der Herr. X-mal kommt das dort. Oder der Ausruf von Jesus über Jerusalem, kurz noch vor der Kreuzigung, wo Jesus eingezogen ist in Jerusalem. Ist auch zeigt, dass Leiden außer seinem ganz persönlichen Leiden einfach für andere, der hat mitgelitten. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet, gepriesen sei, welcher kommt im Namen des Herrn. Hier sehen wir auch, wie Jesus eigentlich mit dem Vater eins ist. Es war ja der Gott im Alten Testament, hat seine Boten gesandt und ihr habt sie getötet. Ich war wie eine Henne, die ihre Küken unter ihre Flügel sammelt und ihr habt nicht gewollt. Kommt dieses Leiden Gottes eigentlich zum Ausdruck, und es gibt auch sonst viele, viele Texte, wo Gott sich beklagt über den Zustand der Menschheit und vor allem auch seines Volkes, das ja auch oft ungehorsam war. Jesus als Gott, der Gottessohn, der auf die Welt gekommen ist in seiner Menschheit, hat er sehr gelitten. Er hat Leid mit teilgenommen am Leid dieser Welt. Er wurde bedroht von Anfang an, wo Jesus geboren war, ist er bedroht worden, dass sie ihn umbringen wollen. Die wollen die ganzen Kinder umbringen, damit kein anderer König sein kann, vom Herodes her. Er wurde bedroht, verfolgt in seiner Zeit in dieser Welt, verkannt, er wurde versucht, verleumdet, verleugnet, verspottet, verurteilt, verlassen und verworfen. Das war eigentlich die Geschichte Jesu, weil mit viel Leid, noch ganz anderem Leid, als ganz am Schluss der Höhepunkt, wo er ans Kreuz genagelt worden ist und mit unseren Sünden, mit seinem Leben für unsere Sünden bezahlt hat. Der Herr Jesus litt für uns, auf dass uns das ewige Leid in der Hölle erspart bleibt. Wir haben ja gelesen, eben der Paulus sagt, die Leiden der jetzigen Zeit, das geht vorbei. Aber es gibt auch ein Leiden in der Ewigkeit, das wäre die Trennung, die endgültige Trennung von den Menschen, die nicht an ihn glauben, an Gott nicht ernst nehmen, die gottlos leben. Und der Herr Jesus hat alles getan, was er konnte, hat sein Leben gegeben, um uns das zu ersparen. Wir sehen hier, wie sehr das Leiden auch Gott selber beeinträchtigt hat, wie kann man sagen, traurig gemacht hat. Und dann, ja, und jetzt das Leiden um des Glaubens willen. Wir haben Kontakt mit einer Mission, mit der Karmel-Mission in der Schweiz, es gibt ja andere, Open Doors und so, die mit der verfolgten Gemeinde in Verbindung sind und informieren auch, was da alles geschieht. Es gibt wahrscheinlich viel, viel mehr gläubige Menschen, christusgläubige Menschen, die verfolgt werden, als die so frei sind wie wir. Für uns ist das ein fernab, aber und manchmal wollen wir, dass diese Wahrheit auch nicht an uns hereinkommen, dass es ja irgendwie unbequem zu wissen, andere zahlen mit ihrem Leben, werden umgebracht, das sind Waisenkinder, das sind Witwen. Gerade von einem Fall haben die Brüder berichtet, von der Karmel-Mission. Da gibt's, ich glaube in Nigeria ist das, wo die Bauern-Evangelisten die unerreichten Dörfer besuchen und das Evangelium verkünden. Und es kommen Menschen zum Glauben, obwohl sie bedroht sind vom Islam, weil der Islam duldet ja nicht, dass ein Muslim weggeht von seiner Religion, das ist auf Todesstrafe. Und da ist einer von diesen Männern ist zurückgekommen von einer Tour und wurde von einem Nachbar brutal ermordet. Seine Frau hat gesagt, jetzt habt ihr den Mann umgebracht und ich nehme seinen Rucksack und ich werde weitermachen. Und die Frau hat von da weg hat diese Dörfer besucht, die vorher der Mann besucht hatte. Und die hatten einen Sohn, einen jungen Mann, der auch schon mit dabei war in dieser Missionsaktion. Und wo sie einmal zurückkommen ist, nach ich weiß nicht mehr wie viel Zeit oder wie viele Jahren, hat sie den Sohn auch ermordet angetroffen. Also es gibt also brutale Sachen. Gerade da auch in Sudan, wo so viele Menschen auf der Flucht sind. Es gibt viel, 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 viel Not in der Welt. Und wir dürfen, wenn wir da diese Berichte hören, einerseits ist es bedrängend, aber wir sind immer auch gestärkt und ermutigt von diesen Veranstaltungen, Informationsveranstaltungen, Gebetszeiten, zurückgekommen, weil mitten in dem drin kommen Menschen zum Glauben. Mitten in dem drin gehen andere vorwärts. Und das ist noch nicht das Ende, dass jetzt der Islam wird das die ganze Welt einnehmen. Es kann sein, dass wir plötzlich auch überschwemmt werden. Wir werden ein Stück weit schon überschwemmt. Und das Problem sind nicht die Moslems, wir dürfen nicht Feinde von Moslems sein, wir sollen sie lieben und ihnen Zeugnis geben, sondern der Islam, eine antichristliche Religion, die ganz andere Ziele hat als das Christentum. Aber das Problem, das wir haben hier in Europa, ist, dass wir selber nicht mehr wissen, was wir glauben, dass das Christentum so dekadent ist, das ist so tragisch. Viele Menschen glauben um der Gerechtigkeit willen um Jesu willen. Jesus selber hat gesagt, sie werden euch verfolgen und euch töten um meines Namens willen. Wenn sie das bei mir machen, werden sie es bei euch auch tun. Er hat das mitgegeben den Aposteln auf die Wege. Paulus selber hat sie an seinem Leib erfahren, wenn er das da sagt, ich bin überzeugt, und er sagt er mit einer großen Überzeugung, ich bin gewiss, kommt ja immer wieder in diesem Römerbrief, ich bin gewiss, es ist nicht einfach so eine gute Idee, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt Leiden, erlebte Leiden in unserem eigenen Leben, gegenüber der Herrlichkeit, unserer Hoffnung, der Herrlichkeit, die vor uns liegt, gegenüberstellen, mal ein, kann man sagen, zusammenzählen. Die Leiden dieser Zeit sind spürbar, sind sichtbar, sind real auch. Und ich denke, sie sind uns sehr beschwerlich oft. Und bis so hin, dass wir den Blick verlieren auf das Bessere, was noch kommt. Ich weiß nicht, wenn jetzt wir so eine Bilanz ziehen würden, welche Seite stärker ist in deinem Leben? Ich musste mir selber auch Gedanken machen, wie viel klagen wir wegen gewissen Dingen, die es gibt im Leben. Ich meine, es gibt wirklich Menschen, die haben große Leiden, krankheitsmäßig und auch Nöte in der Familie. Es gibt viele Leiden und sie können sehr schwer wiegen. Und Paulus sagt hier, die fallen nicht ins Gewicht. Und er konnte ein Lied singen von Leiden. Oder auch viele schreiben davon. Wir denken, schon in seiner Berufung wurde ihm vorausgesagt, du wirst sehen, wie viel du leiden musst. Er hat andere leiden gemacht. Und du wirst leiden müssen. Und er ist aber nicht zurückgeschreckt. Nach seiner Berufung oder Sendung in Apostelgeschichte 13 von Antiochien aus, schon in dem ersten Kapitel, am Ende vom Kapitel zuerst, können sie erleben, wie Menschen zum Glauben kommen. In Synagogen können sie predigen und bis zum Ende von dem Kapitel fängt schon der Widerstand an. Und im nächsten Kapitel 14 von Apostelgeschichte ist dann schon die Steinigung in Lystra. Da wurde gesteinigt und hat Verfolgung erlebt, wie er da wieder auferweckt worden ist, das steht nicht im Einzelnen. Jetzt gehen wir mal schnell hin. Apostelgeschichte, wer die Bibel zur Hand hat, Apostelgeschichte 14, das hat mich sehr gewundert. Und das ist in dem Kapitel, wo eben die Steinigung beschrieben wird. Jetzt bin ich da. Apostelgeschichte 14, 22. Ermutigt der Paulus die anderen, weil er weiß, dass es noch schwieriger wird. Da steht Apostelgeschichte 14, 22. Dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Wir müssen durch viele Bedrängnisse eingehen. Zurück zum Römer. Vielleicht müssen wir noch den Vers vorher noch lesen. Vor dem 18. Da steht im Vers 17, wenn wir aber Kinder sind, wir sind ja Kinder Gottes, und wir dürfen den Gott, mein Vater, Abba nennen, das kommt da im Kapitel 8 vorher. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes, stellen wir mal vor. Und Miterben des Christus, sollten wir gern, dass dort Punkt ist. Aber jetzt geht's weiter. Damit wir auch mit ihm, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Also es gehört zum Programm des wirklichen Christentums, dass wir mitleiden, was die Gemeinde Gottes zu leiden hat in dieser Welt. Darum geht es uns etwas an, wenn andere verfolgt werden, dass wir mindestens dafür beten können. Und ich denke, und einfach so teilhaben an der Not der Gemeinde Jesu in der aller Welt. Dass wir auch mit ihm, wenn wir wirklich mit ihm leiden, und damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Also der Paulus hat ja wirklich Autorität gehabt, über dieses Thema zu reden. Es geht dann weiter, vielleicht noch ganz kurz die Zusammenfassung von ihm selber im Blick auf seine Leiden, ist im 2. Korinther. Lässt er da ein bisschen hineinblicken. Meistens redet er da nicht davon, sondern er ist der Mann, der eben sagt, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Das hat vom Gefängnis ausgeschrieben. Fast nicht zum Glauben. 2. Korinther 6, 4 bis 10. 2. Korinther 6, 4 bis 10. Sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes in viel standhaftem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, im Wachen und im Fasten, in Keuschheit und Erkenntnis, in Langmut und Freundlichkeit, im Heiligen Geist und ungeheuchter Liebe. Da ist eine ganze Liste von dem, was er erlebt hat in seinem Lauf als Apostel. Und später wird das noch ergänzt, all die Erfahrungen, die er gemacht hat im 11. Kapitel. Aber das lassen wir jetzt. Das können wir selber, oder wahrscheinlich erinnern wir uns dran. Paulus war ein Mensch, geprüft bis ins Letzte und standhaft erfunden. Und er kann uns wirklich sagen, etwas sagen über dieses Thema Leiden. Ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen. Stell dir mal vor, Paulus hat das gesagt. Wie fallen sie nicht ins Gewicht? Gegenübergestellt gegenüber der Herrlichkeit, die an Gott, an uns geoffenbart werden soll. Also nicht nur der Herrlichkeit Gottes, der in sich selber herrlich ist, Herrlichkeit hat, seine Wohnung, sein Wesen, seine Werke sind Herrlichkeit. Und jetzt sagt er hier, diese Herrlichkeit soll an uns geoffenbart werden. Machen wir uns so ein bisschen mehr Gedanken noch im Blick auf die Herrlichkeit und die Hoffnung der Herrlichkeit. Wie wir schon gesehen haben, hat jeder Mensch, auch die Gläubigen, ein Maß an Leiden zu tragen. Gott lässt das zu und braucht das auch, um uns zu formen, um uns näher zu kommen, um ihm näher zu kommen, aber er gibt uns auch die nötigen Ressourcen, um dies zu tragen und zu ertragen. Kommt mir jetzt gerne in den Sinn, dass wir vorher den Kolosserbrief, haben wir einen Abschnitt gelesen, und da ist dann, gehen wir schnell, hab das zwar nicht hier erwähnt, aber das passt auch mit hinein. Kolosser, im 1. Kapitel, dieses wunderbare Kapitel, wo uns Jesus vor Augen stellt. Und da haben wir bis Vers 23 gelesen im Vorspann, also im Abendmahlsteil. Und jetzt Vers 24, jetzt freue ich mich in meinem Leiden, stellt mal vor, Paulus Zeugnis, um euretwillen erleide ich, die ich um euretwillen erleide, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnis des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist, deren Diener ich bin geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll, nämlich das Geheimnis, dass das Verborgene seit es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Hier haben wir auch die Leiden und die Herrlichkeit verbunden miteinander. Durch Leiden geht's letztlich durch zur Herrlichkeit. Und Gott wird verherrlicht für die Menschen, die mit ihm den Weg gehen und um seines Namens willen leiden und er wird auch sie belohnen und wird sie aus diesem Leiden nehmen. Und so gibt es eigentlich noch ganz viele Texte, wo man diese Zusammenhänge sehen kann, dass Leiden ein Stück weit normal ist und zum Leben gehört und vor allem zum Christsein, aber nicht um des Leidens willen, sondern dass wir zubereitet werden und Hoffnung haben auf die Herrlichkeit. Und Gott gibt uns nicht nur eine Vision der Herrlichkeit, sondern auch Trost. In all dem, was wir auch im Alten Testament lesen, sehen wir immer wieder, wie Gott auch Tröster ist. Und Jesus selber ist der Tröster geworden und hat den Tröster gesandt, den Heiligen Geist. Trost bedeutet ja Zuwendung, Mittragen, Zuspruch. An ganz vielen Stellen steht in der Bibel auf eine oder andere Art, ich bin mit euch, ich fürchte dich nicht, denn ich bin mit euch. Jemand hat gesagt, in der Bibel steht das 365 Mal, für jeden Tag einmal. Ich habe das nicht gezählt und auch nicht markiert. Ich bin mit dir, fürchte dich nicht. Gott sieht das Leid und hört Gebet. Auch damals, wo Mose beauftragt worden ist, hat er gesagt, ich habe das Schreien meines Volkes gehört und ich habe ihre Nöte gesehen. Bis hin eine Sklavin, die dem Abraham davongelaufen ist, die Hagar. Von daher haben wir den letztjährigen Jahresspruch gehabt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das war der Trost für die Hagar und auch der Anfang, dass ihre Situation sich gewendet hat. Jesus, bevor er die Menschen, die Jünger hinausgeschickt hat in alle Welt, hat gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Geht hin und predigt das Evangelium oder mache zu Jüngern alle Völker bis ans Ende der Welt. Ja, Gott lässt uns nicht allein mit den Leiden. Er ist der richtige Tröster. Mit dem Blick auf ihn erfahren wir, du bist nicht allein, sondern Gott ist mit dir. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, habt ihr Bedrängnis, aber ich habe die Welt überwunden. So dürfen wir uns an ihn halten. Also einerseits gibt Gott Trost im Leid, aber andererseits die Hoffnung, die wir da auch im Römer 8 angesprochen haben, denn auf Hoffnung sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung, denn warum hofft man auf etwas, das man sieht? Also diese Herrlichkeit ist noch verborgen. Selbst in Jesus war es ein Stück weit verborgen. Er ist gekommen als Mensch und die vielen Menschen haben nur ein Menschlein gesehen, damals, wo er geboren ist. Und später als Mensch ist das nicht der Sohn vom Josef oder vom Jakob, der von Nazareth konnten die Herrlichkeit Jesu nicht sehen, aber seinen Jüngern hat er sie offenbart. Damals auf dem Berg der Verklärung, wie wir ihn nennen. Damals auch, wo Jesus den Nathanael berufen hat, gesagt, du wirst sehen, denn die Engel Gottes auf- und niedersteigen zum Sohn Gottes. Und in vielen anderen später, das erste Wunder, das er getan hat in Kana. Und dieses geschah damit, besser lesen wir schnell. Wenn ich es nicht richtig zitiere, kann ich besser das lesen. Im Kapitel 2, da ist in der Hochzeit von Kana, da steht am Schluss als Zusammenfassung wie eine Erklärung vom Johannes, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden und seine Jünger glaubten an ihn. Sie bekamen wie kleine Lichtblitze, damit sie an ihn glauben, damit sie sehen, wer er wirklich ist. Und später hat ja der Johannes, wo er das Evangelium geschrieben hat, ist ja das so ein wichtiges Wort im Kapitel 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Wahrscheinlich hat das Evangelium von Johannes viel, viel später geschrieben worden. Es ist wie ein Rückblick und fängt so an eigentlich vom Wort, das Fleisch geworden ist und wohnte unter uns, nicht, hat uns nicht nur so besucht, sondern wohnte uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. Und später hat ja der Johannes dann auch noch eine weitere Vision von der Herrlichkeit Jesu, die letzte Offenbarung, wo in der Offenbarung, in Apokalypse, wo Jesus zu ihm spricht und er schaut und sieht den verherrlichten Herrn. Also Gott ist ein herrlicher Gott und wohnt in Herrlichkeit, hat sich offenbart an einem Ort. Im Alten Testament steht, die ganze Erde soll erfüllt werden mit der Herrlichkeit des Herrn. In einem Psalm steht, erzählt von der Herrlichkeit des Herrn und seinen Wundern. Hesekiel beschreibt Begegnungen mit der Herrlichkeit des Herrn und er fiel auf sein Angesicht und betete an, konnte nichts anderes machen. Die Herrlichkeit Gottes ist erwähnt im Unser Vater Gebet, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. So hat Jesus sein Gebet abgeschlossen, das er den Jüngern gelehrt hat. Und so sehen wir, Gott ist ein Gott der Herrlichkeit. Und Paulus sagt, im Blick auf, wenn wir das in Betracht ziehen, dann sind unsere Leiden leicht und gut erträglich. Es hat noch viele andere Texte. Vielleicht nochmal zurück zum 8. Kapitel. Also, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Paulus hat, ich denke, einerseits gesagt, schon in unserem Wandel, in dem wir treu mit ihm den Weg gehen, trotz Verfolgung, trotz Nöte, kann Gott verherrlicht werden. Er hat ja selber noch einen großen Leiden gehabt in seinem eigenen Leib, was er sogar beschrieben hat, wie Fäuste des Satans, die mich plagen. Und er hat zu Gott gebetet, er, der große Beter, der so vieles erlebt hat, viele Befreiungen erlebt hat, auch von teuflischen Belastungen, hat dreimal gebetet, dass Gott ihm dieses Leiden wegnimmt. Man weiß nicht genau, was es genau war, er beschreibt das nicht. Und er bekam die Antwort, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Gnade ist in deiner Schwachheit mächtig. Ja, wahrscheinlich könnt ihr das mir nicht sagen in dem Sinne oder mir nicht so viel zutrauen, so viel leiden. Gott weiß, wie weit wir geprüft werden können und es ertragen. Aber für alle ist letztlich der Ausweg ist das, was vor uns liegt. Das ist viel größer, viel gewichtiger. Vielleicht noch ganz kurz ein Vers, der fast mit dem identisch ist, 2. Korinther 4, 2. Korinther 4, 17. Die letzten zwei Verse. Oder 16 und 17. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Wieder der Vergleich. Paulus, der so viel gelitten hat, kann mir das sagen, was vor uns ist. Ist nicht mehr der Rede wert, was wir da mitgemacht haben auf dieser Welt. Und da steht weiter, und das ist, ich denke, dass das Wesentliche, Der Glaubensblick nach vorne und auch nach oben. Wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare, denn was sichtbar ist, ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Die Leiden sind zeitlich, sie sind spürbar, sie können uns große Nöte verursachen, sie sind fühlbar. Aber wenn wir nach vorne schauen, das ist letztlich der Ausweg. Und darum ist auch der Tod für uns nicht so eine Katastrophe. Da ist es fertig mit den Leiden, den jetzigen, mit den hiesigen Leiden. Ja, ich hätte noch mehr aufgeschrieben hier, aber ich glaube, es ist Zeit. Wie gehen wir damit um? Nochmal zum Denken, was wiegt jetzt in mir mehr? Die Nöte, die jetzigen, die vergänglichen, oder ist vor uns die Herrlichkeit, die uns erwartet, die Belohnung, der Empfang im himmlischen Reich? Kann Gott zu uns sagen, kommt und uns ein Willkommen geben, kommt herein zu deinem Herrn, und über wenig habe ich dich gesetzt, über viel wirst du Verantwortung haben im Himmel. Leiden und Herrlichkeit, was hat mehr Gewicht in meinem Leben? Erdrückt uns unsere Not, irgendeine Not oder ein Leiden? Oder sind wir damit zum Herrn Jesus gekommen und haben Trost erfahren und auch Hoffnung? Und zwar die Hoffnung in der Bibel ist nicht, ich hoffe, dass es so ist. Die Hoffnung dieser Welt ist eine sehr vage Hoffnung, genauso wie der Glaube. Menschen, man sagt dann, oder eigentlich der Gebrauch von diesem Wort, ich glaube, es ist so. Was heißt das? Bin ich sicher. Und hoffen wendet man genauso an. Ich hoffe, dass es gut herauskommt. Aber zum Beispiel hier, im Vers, nochmal zurück in Römer 8, im Vers 20, die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hinter. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt. Und später kommt, und wenn wir erwarten, seufzend die Sohnestellung. Die Hoffnung, die christliche Hoffnung, die von der Bibel ist, wir erwarten, dass das kommt, was hier gesagt wird. Gott hat seine Verheißungen erfüllt in Jesus Christus, als er ihn gesandt hat. Er ist für unsere Sünden gestorben und darum wird auch alles andere wird sich erfüllen. Es ist nicht ein Hoffen, ich hoffe, dass es so ist, sondern eine gewisse Erwartung, ich weiß, es ist so. Und darum geht es nachher auch weiter. Jetzt machen wir einfach noch einen Abschlusslese. Der Rest noch von dem Kapitel 8. Da fängt wieder an, wir wissen aber. Nicht wir hoffen, dass es so ist, sondern wir wissen was? Dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Das ist ein Vers, den wir alle fast auswendig kennen, gell? Und oft auch anwenden, aber ist interessant, dass das wirklich auch im Zusammenhang mit Leiden gesagt wird. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Welcher Trost ist das? Welche Hoffnung? Und wir lesen weiter. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Es ist wie ein Gericht, eine Gerichtsabhandlung. Da ist jemand, der uns anklagen will. Ist Gott für uns? Wer wird gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch. Der ist auch auferweckt worden ist, der auch zu seiner Recht, zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst? Oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? 7 Elemente nennt Paulus hier. Und 6 hat er schon zu der Zeit schon erlebt. Außer das Schwert. Das stand ihm bevor. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst? Oder Verfolgung, Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohes noch tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Und wir sind in Jesus Christus, unserem Herrn auch. Wir haben vor kurzem ein Bibelgesprächstag ist dieser Text gekommen und es gab einige Kommentare dazu, aber ich muss immer wieder denken, eines ist, wie sehen wir das? Andererseits, wie sehen Geschwister da, die unter Verfolgung sind? Das ist nochmal ganz anders. Aber der, wo das geschrieben hat, der wusste, was er schreibt. Wir könnten das nicht von uns aus sagen. Dieser Trost für uns, wo uns so gut geht in diesem Land, in diesem Europa vorläufig noch, können sagen, du kannst gut reden, dir geht's gut. Aber Paulus wusste, was das alles heißt. Und Gott sei Dank ist das ein wirklicher Trost für alle Welt, auch für unsere Geschwister, die leiden und viele große Not haben. So dürfen wir uns freuen, dass wir einen Gott der Herrlichkeit haben und er will uns teilhaben lassen an der Herrlichkeit in Zukunft. Jetzt eigentlich schon. Die Jünger haben so viel Gutes erlebt mit dem Herrn Jesus und Paulus kann darum sagen, freut euch in dem Herrn, sorget euch nicht. Er wusste, was er sagte, aber das Beste kommt noch. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir so eine wahrhaftige Hoffnung haben in dir. Was immer kommt, es kommt dick noch, das denken wir auch. Wir wissen, es kommen schwere Zeiten und für viele sind schon schwere Zeiten gekommen. Auch persönlich gibt es Menschen, die schwere Zeiten durchmachen. Herr, wir danken dir für deinen Trost und wir danken für die lebendige Hoffnung. Wir danken dir, dass du ein Gott der Herrlichkeit bist und niemand kann das verdunkeln, niemand kann dir das rauben, denn du bist unerreichbar, du bist der Himmel, im Himmel ist deine Herrlichkeit. Aber du bist von daher zu uns gekommen. Jesus Christus und seine Herrlichkeit ist offenbart geworden in seinem Leben, in seinem Reden, in seinem Wirken, in seinem Werk am Kreuz und an der Auferstehung. Herr, wir loben und preisen dich und hilf uns, dass unser Glaube darf gestärkt werden und wir uns mit Freuden auch mit dir den Weg gehen, auch wenn es manchmal schwierig ist. Wir loben und preisen dich, Herr. Amen.